45% der angestellten Zahnärzte planen in den nächsten 12 Monaten, die Praxis zu wechseln. Wie ihr das in eurer Praxis verhindern könnt, was die Zufriedenheit von angestellten Zahnärzten steigert und was es bei der Vergütung zu beachten gibt, das besprechen wir in der heutigen Folge. Hi, ich bin Diana.
Und ich bin Christian.
Und wir sind deine Gastgeber hier im Aufgebaut-Podcast. Hallo Christian, wie geht's?
Hi Diana, mir geht's sehr gut. Quasi gerade frisch zurück aus St. Moritz. Ich hatte ja das Glück, dass ich dort noch eine Woche Urlaub machen durfte nach dem Alpine Summit, nach unserem Event. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut, auch wenn ich wieder zurück musste. Ich bin immer noch ganz beseelt. Es war wirklich großartig. Es waren tolle Tage mit extrem tollen Teilnehmern. Mega gutem Austausch und ja, das Skifahren hat natürlich auch Spaß gemacht, auch wenn es nur ein paar Tage waren.
Ja, war schon sehr besser, gut. Viel besser geht's nicht, das muss ich auch gestehen. Ich glaube, wir können es ja hier sagen, wir wollten es ja eigentlich als einmaliges Event machen, aber es hat dann so viel Spaß gemacht, dass wir uns jetzt überlegt haben, dass wir das jetzt doch nächstes Jahr einfach wieder machen.
Genau. Und vor allen Dingen waren es super spannende Diskussionen und wir hatten einen extrem guten Austausch. Da waren wirklich alle auf Augenhöhe, sehr erfolgreiche Einzelpraxen. Und unter anderem hatten wir eine große Diskussion, die begleitete auch so ein bisschen, ich glaube zumindest den ersten Tag, nämlich wie hoch ist die Abhängigkeit vom Inhaber oder der Inhaberin in der Praxis und ist das denn gut oder schlecht, wenn diese hoch ist? Ja, also es gab einmal die Fraktion, die eben so bei einer Inhaberabhängigkeit von 80% lag bei den Umsätzen und dann gab es diejenigen, die schon viel mit angestellten Zahnärzten arbeiten und am Schluss kamen wir eigentlich zu der Erkenntnis, dass beides Vor- und Nachteile hat, weil die einen eben abhängig davon sind, dass es ihnen immer gut geht, dass sie zum Beispiel beim Skifahren keinen Unfall haben, weil viel von ihnen selber abhängt. Und die anderen haben gesagt, na ja, aber die Abhängigkeit vom angestellten Zahnarzt ist natürlich auch unter Umständen gar nicht so gering, je nachdem, wie man sich da aufgestellt hat. Und das fand ich persönlich eine sehr spannende Diskussion, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich dass 45% der Zahnärzte und Zahnärztinnen, die in Praxen angestellt sind, eine Wechselabsicht haben, also die Praxis verlassen wollen in den nächsten 12 Monaten. Und ich finde das eine super spannende Erkenntnis und auch mal einen Gedankenwert.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es ziemlich schockierend auch tatsächlich einfach, weil das ja eine konkrete Frage war und nicht so ein bist du unzufrieden, möchtest du irgendwann wechseln, sondern in den nächsten 12 Monaten und dann fast die Hälfte sagt, ja, in den nächsten 12 Monaten werde ich wechseln, dann ist das sicherlich ein Punkt, in dem man mal doppelklicken kann. Jetzt ist es natürlich so, ob die das jetzt alle machen, steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Aber das wissen wir auch, dass natürlich schon Wechsel auf der angestellten Zahnarztposition alle Praxen immer so ein bisschen begleitet. Ja. Hast du einen angestellten Zahnarzt, dann killt dich das immer total und das erwischt dich dann irgendwie doch alle 2, 3, 4 Jahre in der Regel. Hast du mehrere, dann erwischt es dich jedes Jahr, aber du kannst es natürlich besser abfangen. Jetzt ist es so, dass natürlich Gehalt nur ein Faktor ist, der in dieses Thema mit reinspielt. Da kommen wir nachher nochmal drauf, was die angestellten Zahnärzte und Zahnärztinnen da auch sagen, ob Gehalt ein Grund für sie ist, den Job zu wechseln. Aber Gehalt ist eben ein Hygienefaktor und deswegen haben wir unter anderem diese Studie gemacht, weil wir uns gedacht haben, Mensch, das Thema, das müsste man eigentlich mal verstehen, weil am Gehalt sollte und darf es eigentlich wirklich nicht scheitern. Wir sind ganz fest überzeugt, dass es hier in dem Markt zu wenig Transparenz hat beim Thema Vergütung von angestellten Zahnärzten. Oftmals erleben wir doch, dass die angestellten Zahnärzte der Meinung sind, dass sie zu wenig verdienen, die Inhaber der Meinung sind, dass sie zu viel bezahlen und beides kann ja eigentlich nicht gleichzeitig richtig sein. Und dafür braucht es natürlich Beratung, dafür braucht es natürlich Analyse und ein gutes Verständnis dafür, was eine Praxis einem angestellten Zahnarzt realistisch bezahlen kann. Aber es braucht auf beiden Seiten, glaube ich, auch Verständnis dafür, was übliche Gehälter sind, was vielleicht als wichtig und wertschätzend wahrgenommen wird von den angestellten Zahnärzten und gleichzeitig natürlich auch bei den angestellten Zahnärzten ein Verständnis darüber, was Praxen eben zahlen können und was nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, dazu machen wir eine Folge. Und deswegen haben wir uns vor allen Dingen gedacht, da brauchen wir auch mal eine Studie dazu, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
Genau, unsere liebe Gehaltsstudie, die im letzten Jahr gelaufen ist und jetzt vollständig ausgewertet ist. Diese umfasst zwei Teile, einmal angestellte Zahnärzte und einmal Mitarbeiter. Und die Studie haben wir gemeinsam mit drei ganz lieben Partnern von uns durchgeführt. Einmal der Deutsche Zahnarztservice, dann Team Lieblingszahnarzt und Wilde und Partner. An der Stelle ganz, ganz liebe Grüße. Und ja, es haben fast 3000 Mitarbeiter in den Praxen, also aus allen Teams und Bereichen der Praxis, also Angestellte, Zahnärzte, Zahnärztinnen, Verwaltungsmitarbeiter, Assistenzmitarbeiter, Prophylaxemitarbeiter, alle haben teilgenommen. Und ich glaube, es waren 1000 Zahnärzte darunter.
Ungefähr,
ist das richtig,
ja.
Christian? Ja, genau, knapp, ungefähr ja. 1000 Zahnärzte darunter, die an der Studie teilgenommen haben und ja, da ganz viel Input geliefert haben, der dann ausgewertet wurde und jetzt in einer sehr spannenden Studie euch auch zur Verfügung gestellt wird. Unter dentale-gehaltstudie.de könnt ihr die Gehaltsstudien runterladen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Da steht super viel Spannendes drin. Auf einen Teil davon werden wir heute eingehen, werden natürlich auch das Ganze mit unserer Interpretation und Analyse zusammenbringen. Aber wer da nochmal nachlesen möchte, der kann sich das sehr, sehr gerne runterladen. Wir werden den Link dann in die Shownotes stellen.
Genau. Ich glaube, was noch wichtig ist, bevor wir jetzt so ein bisschen in die Erkenntnisse der Studie reingehen und zu den Themen, die ihr zur Vergütung von angestellten Zahnärzten wissen müsst, sind zwei Sachen. Zum einen, ich glaube, die Studie kann letztlich nicht unbedingt Anspruch auf Repräsentativität jetzt erheben, aber Diana hat es gesagt, 1000 teilnehmende Zahnärztinnen und Zahnärzte. Ich meine, es gibt 16.000 angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte, irgend sowas, Größenordnung. Also das ist schon ein sehr, 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 sehr guter Teil des Marktes. Ne? Ob das repräsentativ ist, das wissen wir nicht. Das können wir auch nicht abschätzen, aber 1000 ist auf jeden Fall, auch wenn wir das dann später in verschiedene Gruppen geschnitten haben und so weiter, haben wir immer sichergestellt, dass wir ausreichend große Gruppenvergleiche da und gebildet haben. Das heißt, wir glauben, dass die Zahlen sehr, sehr gut sind. Und das bedeutet quasi, wenn ihr mit den Zahlen nicht einverstanden seid, ihr sie zu niedrig oder zu hoch findet, je nachdem, von welcher Position ihr drauf guckt, dann können wir nichts dafür. Das sind einfach die Zahlen, die die 1000 Teilnehmer eingegeben haben. Wir haben uns große Mühe gemacht bei der Studie, den Teilnehmenden genau zu zeigen, welche Zahlen sie von ihrem Lohnzettel übertragen müssen. Dank der Steuerberaterbegleitung von Bild und Partner von Gerrit Schmalz haben wir da ganz gut, glaube ich, in dem Fragebogen die Leute dahin bringen können. Und ja, wir haben, glaube ich, da wirklich sehr statistisch signifikante Ergebnisse. Darauf haben wir natürlich auch immer geprüft. Ich glaube, was noch wichtig ist für die Einwertung der Zahlen im Folgenden ist, wir reden immer von 40 Wochenstunden. Die allermeisten angestellten Zahnärzte arbeiten nicht 40 Wochenstunden, sondern 35, 36, 34, 20, 12, 8 oder 9. Wie auch immer, das kann man dann immer durch 40 mal die jeweilige Wochenstundenzahl multiplizieren, damit man auf den richtigen Wert für die jeweilige oder damit man auf einen vergleichbaren Wert für die jeweilige Person kommt. Das ist natürlich nicht, dass ihr jetzt sozusagen hier Äpfel mit Birnen vergleicht. Und last not least, wenn wir jetzt gleich über Zahlen sprechen, dann nennen wir oft den Median. Der Median, das ist die Stelle, die eine Gruppe in zwei Teile teilt. Das heißt, wenn ich von einem Mediangehalt spreche, dann ist das das Gehalt, wo die Hälfte mehr verdient und die andere Hälfte weniger. Das heißt nicht, dass die Hälfte, die mehr verdient, zu viel verdient und die andere Hälfte zu wenig verdient, sondern das heißt nur, wenn jemand oberhalb des Medians liegt, dass er zu den Top 50% gehört. Wenn er weit oberhalb des Medians liegt, dann halt vielleicht zu den Top 25 oder was weiß ich. Und wenn er oder sie darunter liegt, dann eben zu den unteren 50%. Das Ganze hat natürlich aber in Abgrenzung zum Praxisteam, also zum nicht zahnärztlichen Personal, hier auch, und da kommen wir nachher nochmal drauf, eine ganz große Komponente von wie viel Umsatz macht denn der Zahnarzt? Wie sind die therapeutischen Fähigkeiten, die kommunikativen Fähigkeiten? Ne? Das heißt, das ist ganz wichtig für die Einordnung jetzt hier vorneweg. Wir können eine Zahnärzte ja nicht nach einem Durchschnittsgehalt vergüten, sondern wir müssen natürlich immer auf die Eignungen und die Fähigkeiten und die Leistung natürlich auch achten. Das ist, glaube ich, klar.
Sehr gut, danke für die Einordnung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Gesamtvergütung. Das ist ja so das Hauptthema Nummer eins. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wann immer ich einen Beratungstermin habe, kriege ich im Vorfeld die Info, wir müssen nochmal über die Vergütung von meinem angestellten Zahnarzt sprechen oder meine neue angestellte Zahnärztin hat folgende Forderung. Geht das? Was verdient denn ein angestellter Zahnarzt? Also diese Frage kriege ich täglich per WhatsApp-Mail oder telefonisch oder im Videocall. Und meine Standardantwort darauf ist immer, kommt darauf an. Klassisch ja. Berater, ja. Kommt drauf an, wie viel Umsatz, wie ist das Know-how, wie ist die Berufserfahrung, wie ist dein Preismodell in der Praxis. Das ist nicht so einfach zu beantworten, ja. Und trotzdem hilft es, glaube ich, den meisten, wenn sie mal einordnen können, ganz absolut betrachtet als sozusagen Gesamtvergütung im Schnitt. Ja, und das heißt nicht, dass das auf eure angestellten Zahnärzte zutrifft oder auf euch, wenn ihr selber angestellt seid. Was, ja, was haben die Teilnehmer der Studie angegeben, was sie verdienen?
Ja, wir unterscheiden jetzt hier einmal Assistenzzahnärzte und angestellte Zahnärzte und man könnte später natürlich bei den angestellten Zahnärzten, also damit ist gemeint nach der Assistenzzeit, könnte man natürlich auch nochmal in verschiedene Spezialisierungen reingehen. Das machen wir ein Stück weit auch noch. Aber wenn wir sie alle zusammenpacken und sagen, okay, Assistenzzahnärzte und angestellte Zahnärzte, dann kommen wir bei den Assistenzzahnärzten in der Studie auf ungefähr 4.000 Euro brutto im Median. Achtung, auf 40 Stunden, ja, nicht erschrecken. Und zum Vergleich, wenn wir die Solvi Control Sample ziehen aus allen Solvi Control Praxen, dann kommen wir da auf ungefähr 3.900 im Median. Das heißt, da sieht man, dass die Zahlen schon recht nah beieinander sind. Ja. Ich muss gestehen, das ist ein bisschen höher rausgekommen beides, als ich gedacht hätte. Ich vermute aber, dass hier auch die Wochenarbeitszeit schon einer der Faktoren ist.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, es hängt ja eben auch stark davon ab, bei den Assistenzzahnärzten sind sie eben am Anfang oder schon im zweiten Jahr. Und das ist natürlich eine Mischung. Und ich glaube, viele verdienen im ersten Jahr weniger. Aber es gibt doch einige, die im zweiten Jahr dann schon deutlich mehr verdienen. Nämlich, wenn die Inhaber schon gesehen haben, dass sie extrem gute Umsätze machen, dann orientieren sie sich nicht mehr so an den Assistenzgehältern. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen nach oben zieht.
Völlig richtig, genau. Das war auch meine Ableitung. Da sind sicherlich welche dabei, die Richtung Ende der Assistenzzeit dann eigentlich schon den richtigen Anstellungsvertrag ausverhandelt haben. Und dann hast du halt eben eine höhere Zahl da stehen und das zieht natürlich dann den Median auch nach oben.
Also ich kenne schon häufig so 3,5 im ersten und 4,5 im zweiten Jahr. Das würde ja dann ganz gut passen mit den 4.
Ja. Ja, und bei den angestellten Zahnärzten nach der Assistenzzeit, da kommt die Studie auf 7.089 Euro, also ungefähr 7.100 Euro im Median. Und beim Solvi Control kommen wir auf 7.433, das ist ein bisschen höher. Ja, das macht aber sicherlich auch, der Unterschied kommt sicherlich auch daher, dass es einfach unterschiedliche Samples sind. Und in der Größenordnung 7.100 bis 7.400 liegt da ungefähr der Median.
Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass die eben mit unserem Controlling arbeiten, auch sehr auf die Stundensätze der Zahnärzte achten und die vielleicht auch in den Honorarumsätzen unter Umständen höher sind.
Du sagst, unsere Kunden sind überdurchschnittlich erfolgreich, ihre angestellten Zahnärzte auch, und deswegen verdienen die mehr. Ja,
das wollte ich ganz subtil sagen.
Die Ableitung kann man vielleicht machen. Ja, absolut. Das kann schon sein. Oder andersrum, unsere Praxen in unserem Solvi Control Sample sind natürlich weniger repräsentativ, als das, wenn wir hier eine Studie im Gesamtmarkt machen. Ja.
Aber gut, 7.000 bis 7.400, so, das ist ja schon sehr nah beieinander.
Genau. Ein paar Prozent nur, ja. Genau, wie gesagt, das sind jetzt wirklich nur Mediane, das sagt noch nichts über die Leistung, aber damit man mal eine ganz grobe Größenordnung hat, in welchen Bereichen sich das abspielt, fand ich das, glaube ich, als Einordnung mal ganz gut. Und dann gibt es ja noch so ein Thema, das können wir aber ganz schnell abräumen, nämlich neben der Bezahlung ist ja eine wichtige zweite Zahl im Arbeitsvertrag auch immer noch der Urlaub. Wir haben ja in der Gehaltsstudie nicht nur nach den absoluten Zahlen gefragt, sondern nach allen Aspekten, die rund um Bezahlung auch im Arbeitsvertrag geregelt sind, wie Benefits und wie Urlaub und solche Themen. Und da kommt raus, im Median sind 30 Tage üblich. Das haben wir, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das auf den Solvi Days war oder vielleicht auf dem Podcast. 30 ist das neue 24. Seit vielen Jahren eigentlich schon sehen wir das sowohl bei angestellten Zahnärzten als auch bei Praxisteams. 30 Tage Urlaub absolut üblich ist. Natürlich gibt es eine Streuung. Wir sehen viele, viele angestellte Zahnärzte, die 28, 27 haben und wir sehen sehr, sehr viele auch, die tatsächlich dann irgendwie wahrscheinlich in individuellen Verhandlungen sich 35 oder 40 oder 50 rausverhandelt haben. Das ist ja letztlich absolute Verhandlungsfrage und man kann natürlich immer Gehalt gegen Urlaubstage tauschen, aber 30 ist eigentlich die richtige Zahl in Vollzeit, natürlich immer auf eine 5-Tage-Woche bezogen. Und ein kleiner Tipp oder ein kleiner Hinweis, was wir oft leider gesehen haben in der Studie, ist, dass die Teilzeitkräfte, die nicht 5 Tage die Woche arbeiten, mehr Urlaub haben oder mehr Urlaubsanspruch haben als die Vollzeitkräfte, wenn man es auf Wochen umrechnet. Vermutlich machen viele Praxen dort etwas falsch beim Umrechnen des Urlaubsanspruches. Wenn also jemand von einer 5-Tage-Woche auf eine 2-Tage-Woche umstellt, da haben wir teilweise sehr komische, sehr große Urlaubsansprüche gesehen, dass die Mitarbeiter dann 10, 12, 15 Wochen oder 8 Wochen Urlaubsanspruch hatten. Ja.
Interessant.
Ja, Dreisatz aber, eigentlich.
Aber zeigt auf jeden Fall auch, die 30 ist einfach normal und keine Besonderheit. Also das braucht ihr, das gilt auch für die Mitarbeiter, glaube ich, für die anderen im Team sozusagen. Das braucht ihr nicht als Goodie auf eurer Homepage unbedingt nach vorne stellen. Ja, das wird heute einfach als gegeben angenommen. Wenn ihr weniger habt, solltet ihr darüber nachdenken, ob ihr wettbewerbsfähig bleiben wollt und da ein bisschen anziehen solltet.
6 Wochen sind Standard, genau. Ja, deutlich interessanter vielleicht als die Frage, wie hoch ist denn die Vergütung, ist natürlich die Frage, ich habe ja eben schon gesagt, es muss eigentlich auch um Leistung gehen, um Kommunikation, um medizinische Fähigkeiten. Das heißt, wir haben auch versucht rauszufinden, nach was geht's denn in der Behandlung, in der Bezahlung. Natürlich konnten wir nicht die medizinischen Fähigkeiten der Zahnärzte jetzt in der Studie abfragen. Das funktioniert natürlich nicht. Auch die kommunikativen nicht. Das wäre ja eine Selbsteinschätzung gewesen. Das macht schon vom Design her keinen Sinn in einem Fragebogen. Aber wir haben eine ganze Menge Sachen abfragen können. Und ich möchte mal anfangen mit den Dingen, die keinen Einfluss auf die Vergütung haben. Und zwar immer sozusagen ceteris paribus. Ja. Also wir haben zum Beispiel nicht gesehen, dass der Ausbildungsort, ob derjenige die Ausbildung in Deutschland gemacht hat, im EU-Ausland oder in einem Drittland, dass das einen signifikanten Unterschied gemacht hätte. Die Praxisgröße, man vermutet ja oft, dass die MVZs deutlich besser bezahlen. Wir konnten das in der Studie oder die MVZ-Ketten, wir konnten das in der Studie nicht nachweisen. Es gab da keinen signifikanten Effekt, was die Praxisgröße angeht, dass die irgendeinen Einfluss auf die Bezahlung hätte. Die Beschäftigungsdauer in der Praxis tatsächlich auch nicht. Zumindest nicht, wenn wir alle Faktoren reingezogen haben. Wir kommen da gleich nochmal drauf, aber reine, ich bin jetzt so und so lange hier, hatte keinen Einfluss und genauso wenig hatte Einfluss Wochenarbeitszeit im Sinne von natürlich kriegt jemand, der mehr arbeitet, mehr Gehalt, aber eben nicht pro Stunde, ja, und auch nicht andersherum. Es gab auch nicht eine bessere Bezahlung von Teilzeitkräften und genauso wenig hat es einen Unterschied gemacht, ob jemand 3, 4, 5 oder 1 oder 2 Tage in der Woche gearbeitet hat. Pro Stunde waren die Gehälter statistisch identisch, ja. Das ist ja ein Punkt, den wir oft machen, dass wir eigentlich finden, dass man sowohl bei Praxisteam als auch bei angestellten Zahnärzten es durchaus eine Option sein könnte, für die Praxis darüber nachzudenken, ob man nicht Vollzeitmodelle, 5-Tage-Modelle, Nachmittagsarbeit irgendwie finanziell anreizen will, um die Praxis besser auszulasten. Stand heute wird das nicht gemacht von den Praxen.
Das, ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei den Mitarbeitern in der Studie war. Weiß nicht, ob du das im Kopf hast, ob das ähnlich war. Aber bei den angestellten Zahnärzten würde ich natürlich auch davon ausgehen, dass es vielleicht auch damit zu tun hat, dass viele eben eine Umsatzbeteiligung haben und pro Stunde dann eben ihren Umsatz machen. Und wenn sie viele Stunden da sind, mehr Umsatz machen und dann prozentual gesehen umgerechnet am Ende pro Stunde wahrscheinlich auch selber rauskommen. Ja. Aber trotzdem interessant, ja.
Wir haben verschiedene Effekte hier drin. Es gibt schon die Tendenz, dass Teilzeitkräfte im Fixgehalt ein bisschen zu gut bezahlt werden, besser bezahlt werden als Vollzeitkräfte. Auch hier ist es dann eigentlich wieder der Dreisatz gescheitert, ne? Ja, das kommt aber manchmal auch durch Zulagen, durch Boni und so weiter, wenn die dann nicht sauber auf Teilzeit umgerechnet werden. Und dagegen läuft aber ein Effekt, dass je mehr Wochenarbeitszeit, desto höher ist in der Regel auch der Stundenumsatz, den ein angestellter Zahnarzt macht. Und andersrum, die Teilzeitkräfte haben niedrigere Umsätze und das kneift sie dann etwas, wenn sie eine variable Vergütung haben. Und von daher gleicht sich das in Summe am Ende alles ungefähr aus.
Okay, also das heißt Wochenarbeitszeit, Anzahl der Wochentage, an denen gearbeitet wird, der Ausbildungsort, die Praxisgröße und die Beschäftigungsdauer in der Praxis alleine gesehen jeweils haben keinen Effekt auf das Gehalt.
Ja.
Und jetzt kommen wir vielleicht zu den Aspekten, die einen Einfluss haben, weil das ist ja eben spannend, ne? Wenn wir jetzt sagen, wir haben diese Durchschnittsgehälter am Anfang und jetzt gibt's ja Varianzen nach links und nach rechts. Und womit hängt das dann zusammen, ob jemand viel oder wenig verdient? Ich würde mal in allererster Linie davon ausgehen, dass die Position eine Rolle spielt.
Ja, ja? Das ist korrekt. Ich habe das gerade eben schon mal angeschnitten. Also es macht einen großen Unterschied. Wir sehen das, letztlich ist es ein Kontinuum, ja, aber Weiterbildungsassistenten verdienen mehr als Vorbereitungsassistenten, Entlastungsassistenten verdienen wiederum mehr als Weiterbildungsassistenten und innerhalb der angestellten Zahnärzte, die jetzt nicht als in der Assistenz, als Assistenzzahnärzte gelten, sehen wir, dass natürlich MKG-Chirurgen deutlich höhere Median- und Durchschnittsgehälter haben als, ich sag mal, normale angestellte Zahnärzte ohne weitere Spezialisierung. Dasselbe gilt für Oralchirurgen, für Kieferorthopäden und Kieferorthopädinnen und für Kinderzahnärzte mit Abstrichen. Ne? Das heißt, Qualifikation kann mehr Gehalt bringen. Es ist kein Automatismus, die Bandbreiten sind da sehr groß. Aber da sieht man intuitiv das, was man erwarten würde. Die genauen Zahlen dazu findet ihr in der Studie. Das würde nichts bringen, wenn wir die jetzt alle vorlesen. Unterm Strich MKG-Chirurgen und Kieferorthopäden verdienen am besten, gefolgt von Oralchirurgen, und dann kommen Kinderzahnärzte und angestellte Zahnärzte ohne eine solche Spezialisierung.
Genau, ich glaube, das ist wenig überraschend. Ich denke, das haben auch alle wahrscheinlich so für sich erkannt. Ich finde nochmal spannend, das können jetzt unsere Zuhörer nicht sehen, weil wir natürlich auch Grafiken dazu haben, aber man sieht schon, dass da einfach ein größerer Sprung ist, einmal dann eben vom Entlastungsassistent zum angestellten Zahnarzt. Dann ist nicht so ein großer Unterschied zu den Kinderzahnärzten, wobei bei den allgemeinen Zahnärzten nach oben noch ein bisschen mehr Spreizung ist, ne? Also da gibt es dann Einzelne, die richtig gut verdienen. Und dann gibt es einen relativ großen Sprung zu den Kieferorthopäden und den Oralchirurgen und den gleichen Sprung dann nochmal zu den MKG-Chirurgen. Ne? Also das ist schon deutlich mehr dann. Ja. Ja, und da liegen wir dann eben beim MKG-Chirurgen, damit ihr eine Größenordnung habt, im Median beim Vierfachen von einem Vorbereitungsassistenten.
Ja, oder fast beim Doppelten sozusagen von dem, was angestellte Zahnärzte genau. Oder Spezialisierung da haben.
Genau,
ja.
Genau. Spannend.
Ja, ein anderer Klassiker wäre ja üblicherweise das Geschlecht. Ne? Mhm. Wir haben ja in Deutschland an ganz vielen Stellen auf 2026 noch Vergütungsunterschiede zwischen Mann und Frau. Da haben wir eine gute Nachricht hier. Es gibt zwar in der Studie, wenn wir jetzt nur auf die Mediane gucken und korrigieren um die Qualifikation, ganz, ganz leichte Unterschiede in der Vergütung zwischen Mann und Frau, also zwischen männlichen und weiblichen Zahnärztinnen und Zahnärzten, aber nur wirklich in Größenordnung einstellige Prozentbereich. Und dieser Unterschied ist vollständig erklärt durch Umsatzbeteiligung und durch unterschiedliche Umsatzhöhen. Bedeutet, wenn wir das korrigieren, dann können wir sagen, wir haben bei Zahnärzten in Deutschland kein Gender Pay Gap. Sie werden gleich bezahlt für gleiche Leistung.
Mhm. Wäre nur die Frage, warum die Männer höhere Umsätze machen.
Das liegt zum Teil an den Qualifikationen manchmal. Mhm. Ja. In der Tendenz ist das so, dass bei den Kinderzahnärzten mehr weibliche Zahnärztinnen sind als männliche. Andersrum MKG-Chirurgen und Oralchirurgen im Schnitt öfter Männer sind als Frauen. Und das sind natürlich auch die Berufsgruppen, die höhere Stundenumsätze machen, ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist sicherlich, dass wir die Verweiblichung der Zahnmedizin ja auch in den letzten Jahren erst sehen. Wir also, wenn wir alle Männer und alle Frauen angucken, schon mehr Männer haben, die schon weiter sozusagen in ihrer zahnmedizinischen Entwicklung und Lernkurve sind und dadurch vielleicht auch dann schon größerer Teil von denen in gute Umsätze kommt. Ja. Und da gibt es sicherlich noch ganz, ganz viele weitere Aspekte.
Ja, wahrscheinlich auch die Familienphase, ne, die einen eben nicht unbedingt weiterbringt, vielleicht in der Spezialisierung oder im Fachlichen, ne? Und vielleicht auch ein Aspekt, das ist jetzt aber nur Spekulation, dass ich doch auch erlebe, dass es teilweise Zahnärztinnen schwieriger fällt, die Preise zu kommunizieren. Nicht alle, wirklich nicht alle über einen Kamm scheren, aber das ist doch ein Muster, was ich erkenne. Aber gut, können wir nur spekulieren, aber also das heißt, Einfluss auf die Vergütung nimmt jetzt hier an der Stelle nur der Umsatz und nicht die Tatsache, dass man Mann oder Frau ist.
Korrekt. Mhm. Und jetzt haben wir eben über die Qualifikation oder die Spezialisierung gesprochen. Und da habe ich gesagt, es gibt diese sehr großen Unterschiede über die Spezialisierung und sehr kleine Unterschiede über die Geschlechter. Und auch bei den Spezialisierungen ist es letztlich so, wenn wir den Umsatz mit reinziehen, dann gehen die Unterschiede größtenteils weg. Mhm. Ja, bedeutet, MKG-Chirurgen, Oralchirurgen, Kieferorthopäden machen einfach so viel mehr Umsatz und kriegen deswegen mehr Gehalt. Sie werden aber nicht strukturell pro Umsatz besser bezahlt, sondern sie werden einfach nur wegen ihres höheren Umsatzes besser bezahlt. Wie gesagt, medizinischen Erfolg, therapeutische Qualität, wie wohl sich der Patient gefühlt hat, das sind alles Aspekte, die konnten wir natürlich in der Studie nicht messen.
Mhm. Okay, das heißt, also das Geschlecht spielt keine Rolle. Und wie sieht's mit der Berufserfahrung aus? Also klar, ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Natürlich hat die Berufserfahrung einen Einfluss, aber wie stark ist dieser und wie ist die Entwicklung, wenn man jetzt sich betrachtet, ob jemand jetzt 1, 3, 6, 9 oder noch länger Jahre in der Praxis ist.
Genau wie du sagst, also mit steigender Berufserfahrung steigt die Vergütung zumindest erst einmal. Ja, analog mit steigendem Alter, das ist im Prinzip fast das Gleiche. Mhm. Ne? Man steigt zu leicht unterschiedlichen Zeitpunkten ein, aber im Grunde genommen nicht komplett. Und was wir sehen ist, dass es in den ersten Jahren ganz gut vorangeht, gerade so in den ersten 4, 6 Jahren, 8 Jahren vielleicht, und dann verlangsamt sich das. Und ganz zum Ende hin, mit sehr, sehr viel Erfahrung oder mit zunehmendem Alter sinkt die Vergütung sogar oft wieder. Da hat sicherlich mehrere Effekte. Es gibt nicht so furchtbar viele angestellte Zahnärzte, die jetzt schon 20 Jahre Berufserfahrung haben und immer angestellt waren, weil es ja noch gar nicht so lange zulässig ist, angestellte Zahnärzte im nennenswerten Maße zu haben. Das heißt, das sind eher die, die mal selbstständig waren, die ihre Praxis verkauft haben und jetzt in die Anstellung gehen. Wir sehen also so eine Art umgedrehte U-Kurve. In den ersten Jahren geht es sehr schnell voran mit den Gehältern. Dann kommt eine Phase, wo man auf einem hohen Niveau bleibt und hinten raus, wenn der Einsatzbereitschaft und vielleicht auch die Belastbarkeit dann sinkt und auch die Umsätze erfahrungsgemäß sinken, geht die Vergütung dann in der Regel tatsächlich wieder runter.
Mhm. Könnte auch noch ein Effekt sein, dass die Generation, die jetzt eben vielleicht seit, sagen wir mal, 5 bis 10 Jahren angestellt ist, auch, glaube ich, eben aufgrund der Tatsache, dass sie in größeren Strukturen angestellt war, mehr auf die Betriebswirtschaft vielleicht noch gelenkt wurden, auch da ein bisschen anders unterwegs sind, ne, als jetzt vielleicht viele, die schon 20 Jahre Berufserfahrung oder mehr haben.
Ja, absolut.
Okay, spannend. Also das heißt, die Berufserfahrung hat eine Auswirkung, aber am Anfang mehr, am Ende weniger sozusagen. Also je mehr Berufserfahrung, desto weniger Einfluss hat es dann nachher auf das Gehalt. Wie sieht's denn mit der Praxisform aus? Das hattest du vorhin schon, glaube ich, kurz angeteasert.
Ja, vorhin habe ich über die Größe gesprochen.
Genau.
Ne? Oft ist natürlich die Größe auch mit der Form korreliert. Also MVZ, GmbH sind oft groß. Bei der Größe gab es keine signifikanten Unterschiede, bei der Praxisform auch nicht wirklich.
Mhm.
Ja. Recht kleine Unterschiede in den MVZ-GmbHs, ist die Bezahlung etwas höher hier, aber auch der Effekt geht weitgehend weg, wenn man Umsatz mit berücksichtigt. Von daher unterm Strich macht es keinen Unterschied, ob ihr als Zahnarzt in Einzelpraxis, BAG oder MVZ arbeitet für eure Vergütung im Schnitt.
Mhm. Okay, das heißt, wenn wir das jetzt zusammennehmen, also wenn wir jetzt sagen, okay, was sind die Faktoren und wie ist der Einfluss, wie würdest du das einschätzen, auch in der Gewichtung?
Im Grunde genommen, unterm Strich ist bis hierhin so, dass alles, was wir besprochen haben, eigentlich nur durch den Umsatz erklärt wird. Ich habe das an den vielen Stellen ja immer wieder eingeflochten. Es ist unterm Strich so, und das ist wirklich ganz interessant und ganz erstaunlich, wenn man sich andersrum fragt, nach was wird denn jetzt wirklich bezahlt, dann kommt eigentlich in der Studie, wenn wir statistisch die Effekte alle zusammen in so ein Modell reinziehen und in die Regression reinziehen, dann kommt am Ende raus, dass die Effekte fast alle verschwinden oder nicht signifikant sind, sehr, sehr klein sind. Und es bleiben eigentlich nur zwei Faktoren übrig. Das eine ist wirklich der Umsatz. Also Praxen vergüten angestellte Zahnärzte heute sehr stark nach Umsatz. Das ist logisch für alle, die eine Umsatzbeteiligung haben. Da passiert das direkt. Das passiert aber offensichtlich auch bei allen, die ein Festgehalt haben, weil die Praxen, und da sind sie gut beraten, das ist auch so, wie wir beraten, weil die Praxen auch da natürlich auf den Umsatz gucken, wenn es ums Gehalt geht. Das heißt, unterm Strich ist alles total einfach und ganz stumpf. Wer mehr Umsatz macht, kriegt mehr Geld. Es gibt eine Ausnahme, die fand ich interessant, nämlich wir haben ja mit Zahnärzte, die sowohl eine Umsatzbeteiligung haben, als auch Zahnärzte, die nur ein Fixgehalt bekommen, in der Studie drin, ungefähr 2/3 zu 1/3, also 2/3 bekommt eine Umsatzbeteiligung. Und die eine Umsatzbeteiligung bekommen, haben eine höhere Vergütung aufs Jahr betrachtet, bei gleichem Umsatz, als diejenigen, die ein Fixgehalt haben.
Mhm.
Ja, das heißt, am Ende des Tages ist es so, dass wirklich nur der Umsatz für das Gehalt oder der Umsatz statistisch signifikant ist und über das Gehalt sozusagen bestimmt, den ein angestellter Zahnarzt bringen kann. Das ist auch irgendwie völlig klar, weil wenn ein angestellter Zahnarzt über Dauer nicht den nötigen Umsatz macht, dann wird das für den Inhaber nicht funktionieren. Ja? Die Frage ist, wie schnell er es merkt. Und Fixgehalt ist irgendwie schlechter bezahlt als Umsatzbeteiligung unterm Strich.
Ja, und dann kommt es eben noch, dass diejenigen, die eben überhaupt eine Umsatzbeteiligung haben, ja auch einfach höhere Umsätze dann in der Regel machen. Ne? Also dass es einfach schon einen Anreiz darstellt. Ja, und das ist auch der Grund, eben die Bedeutung des Honorarumsatzes, warum wir in der Beratung immer sagen, dass es extrem wichtig ist, wenn wir über die Entlohnung des angestellten Zahnarztes, der angestellten Zahnärztin sprechen, dass wir immer darüber sprechen, wie viel Umsatz, glauben wir, kann er oder sie machen? Wie viel Umsatz hat er oder sie vorher vielleicht schon gemacht? Ja, weil wir daran auch eher vielleicht abschätzen können, über welche Gehaltshöhe wir vielleicht sprechen. Ne? Und natürlich, wenn wir einen variablen Anteil drin haben, dann geht das natürlich sowieso auf in der Regel. Ja, aber irgendwie müssen wir uns immer darüber unterhalten. Und vor allen Dingen ist das auch ein Argument gegenüber der Interessenten oder Bewerber, die bei mir tätig sein wollen. Wenn ich eine Praxis bin, die dafür sorgt, dass diejenigen einen hohen Stundenumsatz oder einen hohen Umsatz allgemein bei mir machen können. Ja, also wir reden oft darüber, wie hoch sollte ein Fixgehalt sein, wie viel Prozent kriegt der oder diejenige. Und wir reden gar nicht darüber, wie viel Umsatz kann ich in der Praxis überhaupt machen. Vielleicht nutzt es mir nichts, 30% Umsatzbeteiligung zu bekommen, ja, was sehr, sehr hoch wäre, wenn ich am Ende des Tages gar nicht den Umsatz in der Praxis machen kann. Genau. Also, Honorarumsatz, der entscheidende Faktor, richtig?
Richtig, für die Vergütungshöhe.
Gut, ja. Zusammengefasst. Und das heißt, jetzt haben wir ja nur über die Vergütung gesprochen. Und reicht das jetzt alleine schon aus? Also ich meine, jetzt haben wir vorhin drüber gesprochen, 45% wollen wechseln. Ist die Vergütung der Grund? Ich meine, am Ende des Tages hängt es natürlich damit zusammen, wie zufrieden sind sie. Reicht es, wenn ich gut bezahle?
Ja.
Weil das hören wir ja immer wieder, ne? Ich bezahle einfach viele und dann bleiben die schon.
Ja, so einfach ist es nur fast. Es ist so, wenn wir schauen, wir haben die Angestelltenzahlen jetzt nach ihrer Zufriedenheit mit der Vergütung gefragt und nach ihrer Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber. Ja. Und da die Studie anonym ist und wir nicht der Arbeitgeber sind, gehen wir mal davon aus, dass die auch wahrheitsgemäß geantwortet haben. Sie haben ja keinen Grund bei uns zu sagen, sie sind unzufrieden, sie haben ja nichts davon. Und wir konnten dann im Prinzip untersuchen, was bedingt denn Zufriedenheit mit dem Gehalt. Wir haben also nicht gefragt, was macht dich zufrieden mit dem Gehalt, sondern wir haben gefragt, wie zufrieden bist du mit deiner Vergütung und welche Vergütung kriegst du, wie viel Umsatz machst du, welche Benefits kriegst du, hast du eine Umsatzbeteiligung, wie viel arbeitest du, wie ist deine Qualifikation. Und dann konnten wir statistisch lauter Gruppen schneiden, der Zufriedenen und Unzufriedenen, und konnten beobachten, was unterscheidet die Zufriedenen von den Unzufriedenen quasi. Ne, so haben wir es statistisch gemacht. Und was rauskommt, ist eigentlich ganz, also was heißt eigentlich, ich find's sehr spannend, nämlich es gibt einen Faktor, den wir alle nicht auf dem Schirm hatten. Männlich sein macht zufrieden mit Bezahlung. Ich habe ehrlich gesagt das Gegenteil erwartet. Mich hat das wirklich überrascht. Wir haben also herausgefunden, dass auf einer Skala von 0 bis 10 bei der Zufriedenheit die männlichen Zahnärzte bei gleicher Qualifikation und gleichem Umsatz und gleicher Wochenarbeitszeit und sonst gleichen Faktoren fast einen ganzen Punkt zufriedener waren als die weiblichen Zahnärzte. Das ist erstmal ziemlich merkwürdig. Ich hätte gedacht, Männer sind immer unzufrieden mit dem Geld, wenn ich jetzt mal so ganz platt stereotypisch denken will. Aber in der Studie ist es andersrum. Wir kommen gleich vielleicht nochmal drauf, warum. Wir sehen zum Zweiten, dass einen Einfluss hat das Vorhandensein von Benefits. Wir sprechen gleich mal vielleicht drüber, welche Benefits, weil die sind absolut nicht alle gleich. Aber bei den Zahnärzten gibt es bestimmte Benefits, die Zufriedenheit mit der Vergütung steigern. Und dann ist es einfach die absolute Vergütungshöhe. Also relativ unromantisch, relativ stumpf. Es geht um, wie viel 1.000 Euro kriege ich. Und es geht überhaupt nicht darum, ob meine Vergütung zu meiner Leistung passt. Also ein Zahnarzt, der wenig kriegt, aber richtig wenig Umsatz macht und eigentlich zu viel für seinen Umsatz verdient, ist trotzdem unzufrieden mit seinem Gehalt, weil er es nicht auf seine Leistung bezieht. Ja, es geht wirklich in der Zufriedenheit mit der Vergütung tatsächlich nur um die absoluten Euros, relativ stumpf. Mhm. Und der letzte Aspekt ist, dass es einen kleinen Einfluss hatte, wenn jemand eine Umsatzbeteiligung hat, also das hat die Zufriedenheit gesteigert, bei gleichem Umsatz und bei gleicher Bezahlung, nur dieses Vorhandensein einer Umsatzbeteiligung, ganz kleiner Effekt allerdings nur. Ich vermute, dass das ein Fairnesspunkt ist, dass es einfach Zufriedenheit gibt zu wissen, es geht hier unter anderem nach Umsatz und wenn jemand anderes in der Praxis hier weniger Umsatz macht, dann kriegt er auch weniger Gehalt als ich. Ja.
Spannend.
Der letzte Aspekt, und den fand ich tatsächlich auch wirklich spannend, ist, dass Wochenarbeitszeit einen Zusammenhang mit der Zufriedenheit hat. Und zwar nicht, je weniger ich arbeite, desto glücklicher bin ich, sondern je mehr ich arbeite. Es gibt einen positiven Zusammenhang. Die eine höhere Wochenarbeitszeit haben, sind zufriedener mit ihrer Vergütung als die, die eine niedrige Wochenarbeitszeit haben. Alles andere gleich. Ja. Und der Grund dafür ist, das haben wir eigentlich eben schon gesagt, dass Leute mit absoluten Euros zufrieden sind. Das heißt, eine Teilzeitkraft mit 20 Stunden ist immer unzufriedener als eine Vollzeitkraft mit 40 Stunden, wenn die pro Stunde das Gleiche verdienen und pro Stunde den gleichen Umsatz machen. Einfach weil die Teilzeitkraft nur das halbe Geld kriegt. Und das ist wahrscheinlich auch die Erklärung dafür oder ein Teil der Erklärung dafür, warum die Männer zufriedener waren mit ihrem Gehalt als die Frauen. Weil die Männer im Schnitt eine höhere Wochenarbeitszeit haben und ein bisschen höhere Stundenumsätze. Aber insbesondere durch die Wochenarbeitszeit dann am Monatsende auf dem Gehaltszettel eine höhere Zahl steht. Und am Ende sind wir Menschen eben so drauf, dass wir nicht, wenn wir den Gehaltszettel sehen, uns überlegen, warte mal, wie viele Stunden habe ich gearbeitet? 26,5, ist es gut oder schlecht? Sondern wir sehen eine Zahl und wir finden die hoch oder niedrig. Ja, das ist eigentlich das, was hier rauskommt.
Absolut. Und das wollte ich halt eben auch schon sagen bei dem Geschlecht. Und wahrscheinlich ist es sogar so, dass diejenigen, also wir reden jetzt drüber, dass eben wahrscheinlich überwiegend Frauen in Teilzeit arbeiten, aus familiären Gründen. Und das noch dazu ja sehr anstrengend ist. Also das heißt, sie empfinden ja die Arbeit wahrscheinlich auch noch als anstrengender, weil sie immer hin und her gerissen sind zwischen dem Beruf und der Kinderbetreuung. Ne? Ich habe auch gerade eben zum Christian gesagt, mach schnell, ich muss nachher weg. Wir müssen jetzt loslegen mit der Aufnahme. Das könnte ich mir vorstellen, hat eben auch einen Einfluss darauf, dass man das absolute Gehalt als zu niedrig wahrnimmt.
Ja. Ja.
Und weil man es eben nicht in Relation zur eigenen Leistung und den Stunden sieht.
Genau. Die eigene Leistung und die Woche ist natürlich trotzdem sau anstrengend. Dann auf dem Gehaltszettel stehen dann nur ein paar Euro. Absolut.
Genau.
Ich glaube, ein letzter Aspekt könnte auch noch sein, das weiß ich jetzt nicht genau, aber es könnte auch noch sein, dass selbst bei Zahnärztinnen und Zahnärzten die Frau manchmal in der schlechteren Steuerklasse ist, ja, wenn sie Zahnärztin ist als der Mann vielleicht. Und wir haben jetzt hier Bruttogehälter verglichen, aber am Ende kommt natürlich auch nochmal die Frage, was bleibt denn netto übrig? Ja.
Mhm.
Bedeutet jetzt eigentlich hier, also so Zwischenfazit, wenn ihr eure angestellten Zahnärzte happy machen wollt, stellt nur Männer ein, nein, falsch, war ein Spaß, ja. Absolute Vergütungshöhe sticht alles, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Eine Umsatzbeteiligung kann Sinn machen, wenn man sie gut gestaltet. Und vor allen Dingen ist die Wochenarbeitszeit, und das ist eigentlich ganz cool, vielleicht auch wenn ihr mit angestellten Zahnärzten das Thema mehr Gehalt habt, ja, ist eigentlich eine Lösung in zweifacher Hinsicht, weil wer mehr arbeitet, kriegt natürlich mehr Gehalt und ist gleichzeitig zufriedener. Mir Hoffnung gemacht.
Absolut. Aber du hast gerade so schön im Nebensatz gesagt, Umsatzbeteiligung, wenn gut ausgestaltet. Vielleicht sollten wir dazu nochmal Bezug nehmen, weil wir sehen ja doch allerhand, was da so ausgestaltet wird. Und im Großen und Ganzen geht es eben darum, dass ich nicht nur die prozentuale Umsatzbeteiligung mache, sondern dass ich die prozentuale Umsatzbeteiligung immer ab einem Sockelbetrag erst in Betracht ziehe. Also ich muss immer ein Fixgehalt zahlen und dann habe ich einen Mindestumsatz, der erbracht werden muss für das Fixgehalt und ab diesem Umsatz wird dann sozusagen erst die Umsatzbeteiligung bezahlt und diese prozentuale Umsatzbeteiligung, die ist oder sollte auch im Sockel eben berücksichtigt sein. Also das heißt eben, der Sockel muss dann auch das entsprechende Vielfache von dem Fixgehalt sein, bevor ich dann überhaupt erst in die Umsatzbeteiligung gehe. Ja. Und und da habt ihr ja auch ausgewertet, wie die prozentuale Umsatzbeteiligung ist im Schnitt.
Genau, ich hatte das vorhin kurz gesagt. Also rund 2/3 der Zahnärzte haben eine haben eine Umsatzbeteiligung in der Studie hier gehabt. Und laut Selbstauskunft haben sie eine prozentuale Umsatzbeteiligung in Höhe von 26% im Median. Da war wirklich alles dabei. Mhm. Von 1% auf jeden Euro Umsatz bis zu 50-60%, wo sich die Praxis wirklich fragen muss, warum sie dem angestellten Zahnarzt jeden Monat noch Geld mitgibt, wenn er von der Arbeit nach Hause geht. Und 26% war der Median. Der Schnitt war höher, der lag so fast bei 30%. Dieser Median ist ein bisschen nach unten gezogen, eben von sehr vielen, die offensichtlich 3, 4, 5% auf alle Umsätze kriegen. Fand ich komisch, habe ich noch nie beraten, auch noch nicht so
noch
oft
nie
gehört,
gesehen.
Gab's aber.
Nee.
Ja, doch, gab's hier tatsächlich recht oft. Kann vielleicht auch so ein Ding in der Assistenzzeit oder nach der Assistenzzeit sein. Das hier bezieht sich jetzt alles nur auf Zahnärzte nach der Assistenzzeit. Und die Praxen haben dann hier in dem Sample zumindest einen Fehler gemacht, weil der Sockel nicht zu den 26% passt. Die angestellten Zahnärzte in der Studie hier haben bis zum Sockel implizit quasi 28% bekommen. Also wenn der Sockel bei 10.000 Euro wäre, haben die hier quasi im Schnitt 2.800 Fixgehalt bekommen und dann oben drüber 26%. Das macht schon keinen Sinn, weil der Sockel muss eigentlich zur Umsatzbeteiligung passen. Im Schnitt war es dann am Ende so, dass sich eine Personalkostenkennzahl bei den Zahnärzten mit Umsatzbeteiligung in dem Sample hier bildet von 38%. Das bedeutet, die 28% Umsatzbeteiligung plus Lohnnebenkosten, die die Arbeitgeber ja auch noch tragen, und dann Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, im Schwangerschaftsfall, vielleicht Monate, wo die Umsatzbeteiligungsschwelle gar nicht erreicht wurde und, haben dazu geführt, dass die Personalkostenkennzahl auf 38 gestiegen ist. Und Diana, da sind wir uns einig, das ist deutlich zu hoch. Und auch die 28% Umsatzbeteiligung oder 26 sind im Grunde genommen aus dem gleichen Grund zu hoch. Das ist ja etwas, wo wir im Podcast immer wieder drüber sprechen, dass aus den Prozent, die man vereinbart, am Ende eine deutlich, deutlich höhere Zahl in den Personalkosten dann wird. Und das heißt eigentlich unterm Strich, du hast eben gesagt, die Praxen, man kann das mit der Umsatzbeteiligung halt gut und schlecht machen. Und im Schnitt muss man wirklich sagen, haben die Praxen das hier nicht gut gemacht.
Ja, und vielleicht noch eine Ergänzung von uns. Also wir legen Wert darauf, dass man das Ganze so gestaltet, dass eben auch mit den Stundensätzen zusammenpasst. Also wie hoch die prozentuale Vergütung ist, hängt auch davon ab, wie viel Umsatz macht denn der oder die angestellte Zahnärztin. Denn wenn ich erstmal die Fixkosten gedeckt habe, also unten, ne, sozusagen im unteren Bereich, da kann ich natürlich nicht so hohe Prozentsätze zahlen. Und wenn dann erstmal die Fixkosten gedeckt sind und ich habe jemanden, der einen sehr, sehr hohen Stundensatz macht, eben zum Beispiel einen Oralchirurgen, ja, dann kann diese prozentuale Beteiligung auch ruhig mal ein bisschen abweichen oder nach oben gehen. Ne? Aber deshalb solltet ihr jetzt nicht einfach sagen, okay, die 26% kamen da raus. Da kommen noch viele Faktoren mit rein. Ja?
Absolut.
Wir sagen immer so 25%. Insofern ist das ja ungefähr in der Größenordnung.
Unterm Strich sind das ja alles nur Orientierungspunkte. Und wenn ihr jetzt, wir sprechen ja drüber, dass ihr Zahnärzte anstellt, die sechsstellige Umsätze machen und sechsstellige Gehälter unter Umständen dann eben auch bekommen. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, ganz genau individuell auszurechnen und das nicht anhand jetzt von irgendwelchen Durchschnittszahlen festzulegen. Was wir halt dann sehen, ist auch, dass zumindest in der Studie die angestellten Zahnärzte mit Umsatzbeteiligung nicht wirklich deutlich mehr Umsatz machen. Ja, wir haben das noch nie wirklich untersuchen können, ob das insgesamt wirklich so ist. Aber in der Studie ist es so, die machen nur ein paar Euro mehr Umsatz, kriegen aber aufgrund der Umsatzbeteiligung und der Lohnfortzahlung aus der Umsatzbeteiligung dann deutlich mehr Gehalt, sind deswegen wahrscheinlich auch zufriedener mit ihrem Gehalt, das hatten wir ja vorhin, und haben dann eben deutlich höhere Personalkosten. Will sagen, unterm Strich, nur im Median hier, ja, das kann man nicht sagen, dass es immer so ist, aber im Median hier, sind die 2/3 der angestellten Zahnärzte in dem Sample hier mit der Umsatzbeteiligung besser gefahren als ihr 1/3 Kollegen ohne Umsatzbeteiligung. Die Praxen sind jeweils hier schlechter gefahren, weil es eben nicht gut gerechnet, nicht sauber gemacht war.
Mhm. Okay, also das heißt, als Erkenntnis können wir festhalten, dass dass jetzt die Umsatzbeteiligung zumindest in der Personalkostenkennzahl jetzt nicht unbedingt den größten Effekt hat, ne? Aber dass die meisten eben eine bekommen. Negativen Effekt hat, genau. Okay. Dass, wenn ich eine Umsatzbeteiligung mache, ich es natürlich auch richtig machen muss und gut managen muss, obgleich auch die Personalkostenkennzahl in der Studie ja beim Festgehalt auch aus unserer Sicht zu hoch war. Ne? Also das ist ja genau das, was wir auch in der Beratung häufig sehen, dass da vor allen Dingen in der Vergangenheit sich gar nicht so viel mit beschäftigt wurde und man jetzt nach ein paar Jahren einfach merkt, dass es gar nicht so einfach ist, mit der Anstellung von Zahnärzten eben so viel Geld zu verdienen. Ne? Also es hat viele Herausforderungen und ist auch, je nachdem, wie man es eben macht in der Vergütung, eben lohnt es sich oder nicht.
Ja, genau. Bei den Zahnärzten mit Festgehalt war die Personalkostenkennzahl 32%. Ne? Bei denen mit Umsatzbeteiligung 38%. Das heißt, im Schnitt liegen wir hier bei 35-36% sowas. Das ist das, was du meintest eben. Das ist in der Regel zu viel. Das hängt extrem davon ab, wie gut der Zahnarzt dann ist und wie die Praxis sonst so wirtschaftlich aufgestellt ist. Aber im Schnitt über alle Zahnarztpraxen dürfte das zu viel sein. Und ich habe gestern mit der lieben Maike Klapdor einen Podcast aufgenommen. Ich war bei ihr zu Gast. Liebe Grüße, kommt dann wahrscheinlich auch in ein paar Wochen raus. Da ging es auch um das Thema, nämlich es ist insbesondere dann problematisch, wenn der Abstand zum Inhaber, der ja zusätzlich das Risiko trägt, die Investitionen getätigt hat und 24/7 an die Praxis denkt, wenn der zu klein ist. Und das ist dann oft der Fall, wenn der angestellte Zahnarzt 36% kostet, der Inhaber vielleicht nur 35 oder 40 oder 38 oder 30% Rentabilität hat. Genau.
Okay, super. Also das heißt, wir können jetzt quasi als Zwischenfazit festhalten, wir haben ja darüber gesprochen, welche Faktoren haben Einfluss auf die Zufriedenheit mit der Vergütung. Da hattest du ja einige genannt, eben das Geschlecht, also die Männer sind etwas zufriedener. Dann eben vor allen Dingen, also neben der Wochenarbeitszeit und der prozentualen Umsatzbeteiligung, vor allen Dingen die absolute Vergütung, also dass ihr wirklich darauf achtet, was ist an Euros am Ende des Tages als Gehalt ausbezahlt. Das ist das, was die angestellten Zahnärzte interessiert. Und wenn ihr eine Umsatzbeteiligung macht, muss sie gut gemacht sein. Ja, das können wir bis hierhin jetzt festhalten. Und jetzt sozusagen als Anschlussfrage, neben der Vergütung, welche weiteren Benefits haben einen Einfluss auf die Zufriedenheit? Also es gibt ja doch sehr, sehr viele Goodies, die in den Praxen so getätigt werden, im Gesamtteam und auch bei den angestellten Zahnärzten. Und da fragen wir uns ja schon immer, nutzt das eigentlich was, wenn man da jetzt so einen ganzen Bauchladen an Goodies mit sich rumträgt?
Ja, der Strauß ist wirklich groß oder die Liste ist lang. Und unsere Haltung war ja in der Beratung schon immer, das an der Stelle nicht zu übertreiben. Wer jetzt vorhin gut zugehört hat, der hat eigentlich die Antwort auf die Frage ja auch fast schon ein bisschen gehört, weil ich sagte, dass das entscheidende Kriterium für Zufriedenheit ist, neben den anderen von Diana eben genannten, aber das eigentlich am Ende des Tages Entscheidende ist, die absolute Vergütungshöhe. Das kommt in der Studie raus. Wenn ich jetzt absolute Vergütung in Brutto austausche mit Benefits, vielleicht auch mit einer guten Absicht, Brutto-Netto-Optimierung zu machen, führt es trotzdem dazu, dass ich die absolute Vergütung reduziere. Warum in der Studie sehr, sehr viele, sogar die allermeisten Benefits nicht als zufriedenheitssteigernd wahrgenommen wurden. Sie werden entweder hingenommen, gar nicht wahrgenommen als Benefit, auf jeden Fall in aller Regel nicht als etwas, was einen zufrieden macht. Und wenn ihr dann gleichzeitig sozusagen das Bruttogehalt senkt, um einen Benefit einzuführen oder andersrum eine Gehaltsanhebung auslasst, um einen Benefit einzuführen, dann habt ihr eigentlich Netto-Schaden angerichtet. Die Ausnahmen sind tatsächlich Zuschuss für Weiterbildung. Ich vermute, weil das sehr direkt eigentlich wie Geld wirkt. Also wenn ihr einem angestellten Zahnarzt eine Weiterbildung ermöglicht und da 5.000 Euro Bezuschuss oder jetzt irgendeine Zahl genannt, ja, dann wird das unmittelbar wie Vergütung wahrgenommen. Das hat auch einen guten Brutto-Netto-Effekt natürlich für den Zahnarzt. Und das ist sehr geldnah und Weiterbildung, Fortbildung, Weiterkommen, das fanden die angestellten Zahnärzte alle sehr spannend. Das heißt, das Benefit mit dem größten Impact auf Zufriedenheit ist Zuschuss zur Weiterbildung. Hochsignifikant, großer Effekt. Und ein weiterer Benefit, der noch einen ganz guten Effekt hatte, den ich jetzt noch nennen wollen würde, wäre Dienstwagen. Etwas schwächer signifikant, aber sehr großer Effekt. Das kenne ich nicht aus vielen Praxen. Aber ein Dienstwagen wurde als zufriedenheitssteigernd mit der Vergütung wahrgenommen. Das heißt nicht, dass ihr bitte morgen alle losrennt und einen Dienstwagen für die Zahnärzte besorgt. Das heißt nur, dass das etwas ist, was man machen kann, ohne Schaden anzurichten.
Auch ein Bindungsinstrument.
Ja, ein Bindungsinstrument in beide Richtungen, weil wenn der angestellte Zahnarzt geht, hast du noch 3 Jahre Leasingbindung im gewissen Fall. Oder wenn du die Karre nicht geleast hast, was oft noch besser ist, habt ihr vielleicht auch schon in unserem Podcast gehört, dann hast du es halt auf dem Hof stehen, das Auto. Also das hat Komplexitäten. Ne?
Ja, absolut.
Einfacher zu handeln und auch positiv ist noch ein Fahrtkostenzuschuss, weil der kommt ja am Ende genau wie Gehalt auch auf den Lohnzettel und fließt dann auch rein und fließt dann auch durch. Ja, den kann man wirklich machen, weil der Geld wert ist, Geld ist, ja, und mit Abstrichen ein ÖPNV-Ticket. Also ihr seht, Mobilität, gerade wenn es dann Fahrtkostenzuschuss ist, Zuschuss zur Weiterbildung, das sind Sachen, die wirklich einen Impact haben.
Ja, und ehrlich gesagt, ich höre in letzter Zeit immer wieder von angestellten Zahnärzten, die sehr weite Arbeitswege haben. Also die wirklich gezielt in einer Praxis arbeiten wollen und dafür bereit sind, relativ weit zu fahren. Gerade da ist es sicherlich sinnvoll, darüber nachzudenken zumindest. Ne? Und Weiterbildung tatsächlich, muss ich sagen, wird wenig diskutiert.
Ja.
Also habe ich sehr selten in den Beratungen. Deswegen finde ich das einen super spannenden Aspekt, der zukünftig mehr Beachtung finden sollte.
Ich glaube, es ist wichtig, dass man das dann auch positioniert als Gehalt, weil wir wissen alle, wenn du jetzt die Fortbildung für einen angestellten Zahnarzt bezahlt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann 15 Jahre danach auch den Benefit in der Praxis behältst, die ist dann halt ziemlich gering. Ne?
Ja,
aber umso
absolut.
Besser, dass sie es wenigstens auch als Vergütung wahrnehmen.
Ja.
Im Umkehrschluss bedeutet das, dass es eine ganze Latte an Themen gibt, die in unserer Studie jedenfalls keinen Effekt auf die Zufriedenheit hatten.
Von Zahnärzten.
Von angestellten Zahnärzten, das ist mit dem Praxisteam in Teilen anders. Und das sind die Aspekte wie Kita-Kostenzuschuss, Sachgutscheine, Teambonus hat sogar einen negativen Effekt, ja, ganz klein. Ich glaube, ich stehe einfach nicht besonders auf so Community-Effekte, auf so alles, was irgendwie sozialistisch angehaucht ist, sondern ich und mein Umsatz, ich und mein Gehalt.
Ja, ich glaube, Sie sind auch beim Teambonus oft ausgenommen. Aufgrund der Umsatzbeteiligung, ne?
Ein Sachgutschein, 50 Euro oder 40 oder was beim Zahnarzt, das ist halt, ne, drop in the bucket. Kannst du machen, kannst du lassen. Ich würde mir die Komplexität für die Zahnärzte auf keinen Fall ans Bein binden, ja, weil es echt keinen Unterschied macht, ne? Kita-Kostenzuschuss enorm komplex in der Umsetzung, keinen Effekt auf die Zufriedenheit und ganz spannend, Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld haben keinen Effekt auf die Zufriedenheit der Vergütung. Ich hatte sogar den Eindruck bei der Analyse der Studie, dass vergessen wird, dass es das gibt oft. Ja, und dann ist natürlich fatal, wenn dann zahlst du ein 13. Gehalt und irgendwie fällt so hinten runter.
Ich glaube aber auch, dass das oft nicht gezahlt wird bei Zahnärzten aufgrund der Umsatzbeteiligung.
Ja, es ist jetzt nicht gang und gäbe, aber die es haben sozusagen keine höhere Zufriedenheit als die es nicht haben. Ja. Genau, auch nicht zufriedenheitssteigernd mit der Vergütung sind betriebliche Krankenversicherung, betriebliche Altersvorsorge. Das heißt nicht, dass ihr die betriebliche Krankenversicherung nicht trotzdem machen könnt. Das ist vielleicht ein Nachhaltigkeitskonzept, vielleicht Wertschätzung dem Arbeitnehmer gegenüber. Es ist aber kein Aspekt, wo ein Arbeitnehmer sagt, oh, ich kriege hier eine BKV, deswegen bin ich zufriedener mit meinem Gehalt. Bei der betrieblichen Altersvorsorge ist es letztlich sowieso Pflicht, dass ihr die machen müsst und dass ihr das bezuschusst, da verpflichtet euch der Gesetzgeber auch zu. Und von daher hat da auch keiner gesagt, das ist aber toll, dass ich das hier kriege.
Aber bei der privaten Zusatzversicherung oder der betrieblichen Krankenversicherung, da könnte ich mir schon noch vorstellen, dass daran liegt, dass eben viele, die bei der Beitragsbemessungsgrenze sind, ohnehin oder einige zumindest eh schon in der privaten Krankenversicherung sind und es nicht so einen großen Effekt hat wie bei den Mitarbeitenden, also wie beim Rest vom Team.
Ja, wenn du privat krankenversichert bist, kriegst du die Zusatzversicherung dann eh nicht, ne? Ich glaube, es ist einfach keine Vergütung. Ne? Die nehmen es nicht als Vergütung wahr. Das heißt nicht, dass sie es nicht, dass sie sozusagen nicht eine höhere Arbeitnehmerzufriedenheit haben, also mit dem Arbeitgeber, ja. Aber es ist einfach kein Vergütungsbestandteil.
Hast du schon eine super Überleitung gemacht?
Ja, bedeutet einfach nur, weißt, wenn es gibt ja auch viel, sag mal, Konzepte, die da nicht herangetragen werden. Sachgutscheine und betriebliche Krankenversicherung und so. Das heißt jetzt nicht, dass ihr das nicht machen sollt, ja. Aber wenn das Argument ist, da könnt ihr eurem Arbeitnehmer jetzt im Sinne von dem angestellten Zahnarzt etwas netto zukommen lassen und das ist irgendwie gut für die Vergütung. No, it's not.
Genau. Und betrachtet es für die Mitarbeiter nochmal neu. Ja. Könnt ihr in der Gehaltsstudie dann vielleicht finden. Oder hier im Podcast demnächst, genau. Ja, und du hast gerade gesagt, wir haben ja bisher über die Zufriedenheit der Vergütung gesprochen und das sagt ja noch nichts darüber aus, wie zufrieden ich mit meinem Arbeitgeber bin. Das sind ja ganz andere Faktoren, ne? Also hier haben wir jetzt ja wirklich nur über Gehalt, über Benefits gesprochen. Wir haben festgestellt, die meisten Benefits sind einfach nur Aufwand und haben nicht so einen großen Einfluss auf die Zufriedenheit. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Faktoren, die gar nicht mit der Vergütung unbedingt zu tun haben, wie Führung, Unternehmenskultur, Team-Events, ne? Da ist natürlich auch spannend zu wissen, wie groß ist der Einfluss hier bei den angestellten Zahnärzten. Bringt das was?
Ja. Das war wirklich cool in der Studie, weil wir haben zwei Sachen gemacht. Wir haben sie gefragt, ihr erinnert euch an den Anfang des Podcasts, 45% Jobwechselabsicht. Wir haben sie gefragt, warum willst du denn den Job wechseln? Und fast 70% haben gesagt, wegen dem Gehalt. In der Selbstauskunft sagen die also alle, ich will den Job wechseln, weil ich zu wenig verdiene. Wenn wir aber die Analysen gemacht haben, die ich vorhin schon angeschnitten habe, wir haben nicht auf das geguckt, was sie uns gesagt haben, sondern wir haben geguckt, sind die mit hohem Gehalt zufriedener als die mit niedrigem Gehalt? Sind die mit Umsatzbeteiligung zufriedener als die ohne? Und haben das uns alles korreliert? Dann sehen wir, dass das Bild ein bisschen differenzierter ist. Es ist nämlich so, dass am Ende, unterm Strich, die wichtigsten Faktoren für die Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber und auch am Ende natürlich die wichtigsten Faktoren, die bedingen, ob ich den Job wechseln will oder nicht, eigentlich wirklich die gute Führung ist. Du hast es eben genannt, Jana, es hat den größten Effekt, statistisch hochsignifikant, wenn sich ein angestellter Zahnarzt gut geführt fühlt, Möglichkeiten hat, sozusagen sich auch zu entwickeln. Wenn wir eine gute Unternehmenskultur haben, das ist der zweite, zweitgrößte Punkt, ja, dann haben wir schon eine deutlich gesenkte Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Jobwechselabsicht kommt. Und in der beobachteten Ausprägung, nicht in der Befragung, ne, kommt dann wirklich raus, dass die Vergütung nur an Stelle 3 ist. Und die Vergütung, und das ist das Gute, das hatten wir vorhin, die Vergütung ist halt ein Hygienefaktor. Das heißt, wenn wir uns anschauen, die Zahnärzte, die bei uns in der Befragung gut verdient haben und die schlecht verdient haben und nicht alle zusammen, dann sehen wir bei denen, die gut verdienen, ist das Thema Gehalt komplett weg. Das heißt, die wissen dann auch, dass sie gut verdienen. Gehalt ist kein Grund mehr zu wechseln. Die haben trotzdem oft noch eine hohe Wechselabsicht. Und das liegt dann eben an nicht gut gemachter Führung und oder an der Unternehmenskultur. Das heißt, wenn ich es umdrehen will, wir haben jetzt die ganze Zeit über Geld gesprochen und das ist total wichtig. Und die gute Nachricht ist, mit Hilfe der Studie und vielleicht auch mit Hilfe des Podcasts und vielleicht auch mit Hilfe unserer Beratung, könnt ihr eigentlich beim Thema Gehalt relativ einfach mit einer relativ einfach strukturierten Vergütung, die sauber, aber fair ist, die angestellten Zahnärzte happy machen, den Hygienefaktor Gehalt wegnehmen, die Jobwechselabsicht deutlich senken. Es rettet euch aber nicht davor, dass sie trotzdem gehen, weil ihr könnt sie mit Geld nicht halten. Ihr könnt nur verhindern, dass sie wegen dem Geld gehen.
Ja, also das heißt eigentlich müssen wir uns, also das Ungünstige daran ist, dass sich eigentlich alle viel mehr damit beschäftigen müssen, wie sie eine gute Unternehmenskultur haben und eine gute Führung und das natürlich deutlich schwieriger, ne, wenn ich das nicht habe. Also das ist ja oft etwas, wo Inhaber das Gefühl haben, dass natürlich können sie es beeinflussen, aber sie fühlen sich machtlos da manchmal. Ne? Sie haben das Gefühl, irgendwie haben wir keine gute Teamstimmung, irgendwie läuft es nicht rund und sie haben das Gefühl, das nicht beeinflussen zu können. Und das ist natürlich deutlich leichter. Und deshalb, glaube ich, kommt auch auf dieser Satz, ach, dann zahle ich einfach mehr. dann ist der oder diejenige auch happy. Der kommt genau da, glaube ich, her. Aber unterschätzt das nicht, ne? Und das ist eben genau der Grund, warum sie gehen. Und das ist etwas, was ich auch häufig höre bei den Niederlassungen. Also wenn eure angestellten Zahnärzte sich niederlassen oder andersrum, wenn wir Existenzgründer im Gespräch haben, dann hören wir ganz, ganz häufig, dass sie sich niederlassen, weil sie Frust hatten in ihrer bisherigen Praxis oder in den bisherigen Praxen, in denen sie tätig waren. Und ganz, ganz oft geht es da um die Unternehmenskultur, um die Führung, um die Persönlichkeit der Inhaber und vor allen Dingen darum, wie sie mit dem Praxisteam, also mit dem restlichen Team umgehen. Oft geht es gar nicht um sie selber, sondern die Wahrnehmung, wie mit dem Team umgegangen wird und der Wunsch, das zukünftig anders zu tun. Und da eine bessere Unternehmenskultur aufzubauen, würde ich behaupten, ist einer der mitgrößten für die Niederlassung.
Ja.
Und somit eben auch für den Jobwechsel.
Ja. Total. Die Frustration damit, wie Dinge dort laufen, die Naivität zu glauben, dass man das dann alles besser macht, die gehört dazu, sonst würde man nie, sonst würde es ja keiner machen.
Manche kommen schnell auf den Boden der Tatsachen.
Ja, nee, vielen gelingt es und anderen nicht, ne? Aber man muss natürlich dran glauben, dass das besser geht. Und von daher, nehmt doch euren angestellten Zahnärzten einfach die Gründe zu gehen, indem es am Gehalt auf jeden Fall schon mal sauber ist. Ich glaube, es geht nicht darum, das höchste Gehalt zu bezahlen. Ja, wurde die Studie, glaube ich, teilweise auch einfach falsch interpretiert. Deswegen haben wir diese Folge auch nochmal gemacht und die Sachen so eingewertet. Wenn ihr aber die Studie kennt, wenn ihr wisst, was angestellte Zahnärzte glücklich macht und wenn ihr wisst, was ein faires Gehalt für die Leistung ist, dann könnt ihr dieses faire Gehalt bieten, dann könnt ihr dieses faire Gehalt verargumentieren. Und wenn auf der anderen Seite ein angestellter Zahnarzt, wenn ein angestellter Zahnarzt ist, der damit nicht happy ist, dann habt ihr trotzdem alles richtig gemacht und dann passt es eben einfach nicht. In aller Regel wird es aber so sein, dass derjenige bei der Faktenlage sagen muss, ja, das passt. Und dann ist das Thema Gehalt abgeräumt und dann müssen die anderen Sachen auch noch stimmen. Und für euch als angestellte Zahnärzte ist es andersrum am Ende des Tages genauso. Wenn ihr mit eurem Gehalt unzufrieden seid, dann sind diese Informationen und das, was in der Studie steht, vielleicht gute Startpunkte, um zu reflektieren, ob das Gehalt wirklich zu niedrig ist. Wenn es nicht zu niedrig ist, habt ihr was gelernt, dann muss man vielleicht hinterfragen, ob es woanders wirklich besser ist. Und wenn es zu niedrig ist, dann ist es völlig legitim, mit eurem Arbeitgeber drüber zu sprechen. Und dann muss das auch auf der anderen Seite oder kann das auch auf der anderen Seite sicherlich auf Verständnis stoßen. Weil am Ende funktioniert das sowieso langfristig nur, wenn beide Seiten happy sind.
Und vielleicht auch nochmal der Impuls, achtet mehr, ob es wirklich passt, also ob es ein Match ist. Ja, also ich hatte gestern gerade so ein schönes Gespräch mit Kunden, die gesagt haben, wir haben jemand, der so gut zu uns passt, menschlich. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Werte zusammenpassen. Und ich glaube, das wurde oder wird häufig auch unterschätzt. Und gerade wenn man sagt, wir wollen lange zusammenarbeiten, ne, dann sollte man ganz am Anfang aufpassen, dass es wirklich gut zusammenpasst. Und dann hat es auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass man drüber sprechen kann und dass die Vergütung eben kein Grund wird zu gehen.
Ja, ja? Absolut.
Weil die Werte passen und man dann drüber spricht. Genau.
Ich glaube, wir haben es. Soll ich nochmal zusammenfassen?
Absolut, gerne. Sätzen? Ja, gerne.
Okay, also zusammengefasst, die Vergütung von angestellten Zahnärzten ist heute schon primär umsatzgetrieben. Die Praxen machen das intuitiv auf dem Umsatz basierend. Die schlechte Nachricht ist, sie machen es im Schnitt nicht so richtig gut. Sie vergüten im Schnitt zu hoch. Das tut mir jetzt leid für die angestellten Zahnärzte, die zuhören. Nicht für jeden, sondern im Schnitt. Ja. Die Umsatzbeteiligung wird oft schlecht ausgelegt, wird oft falsch konzeptioniert, falsch umgesetzt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Quell der Unzufriedenheit, weil die Praxen zahlen nach Umsatz, finden das fair. Der zweite Punkt ist, wir haben aber herausgefunden, dass den angestellten Zahnärzten nicht um die Fairness des Gehaltes im Verhältnis zum Umsatz geht, weil die Betrachtung dann schon wieder irgendwie eine ganze Menge Rechnerei bedeutet, sondern eigentlich geht es um absolute Vergütungshöhe, weil nur mit absoluten Euros kann ich Rechnungen bezahlen. Meine Woche fühlt sich stressig an, ob ich X Umsatz oder Y gemacht habe, vielleicht auch, ob ich 40 oder 36 Stunden gearbeitet habe. Ich sehe da aber eine Chance für die Praxen, die Mitarbeitenden, die Praxiszahnärzte, die angestellten Zahnärzte wieder vielleicht mehr Richtung Vollzeit zu kriegen. Für die Praxen auch auf der anderen Seite einen Auftrag zu sagen, okay, lasst uns auf absolute Vergütungshöhe zu gehen und nicht zu viele Benefits und zu viele Goodies links und rechts machen, die vielleicht gar nicht als Vergütung wahrgenommen werden. Umsatzbeteiligung steigert im Schnitt die Zufriedenheit etwas, führt aber nicht, zumindest in dieser Studie, zu deutlich höheren Umsätzen. Schlecht gemacht halt zu deutlich höheren Kosten. Das heißt, es muss halt wirklich sehr präzise gemacht werden. Die richtigen Benefits machen ein bisschen zufriedener, aber es sind vor allen Dingen die, die wie eine Fortbildungszulage oder ein Fahrtkostenzuschuss am Ende wirklich auch auf dem Konto ankommen und auf dem Gehaltszettel stehen. Große Ausnahme der Firmenwagen, der hier einen großen Effekt hatte, der aber sehr selten ist und vielleicht auch da jetzt nicht ein Riesensample gewesen ist. Ne? Gehälter bleiben der wichtigste Hygienefaktor. Wenn es beim Gehalt schon bei euch nicht passt, dann könnt ihr in der Teamkultur und in Team-Events machen, was ihr wollt. Den Faktor müsst ihr ausräumen und danach geht es darum, mit einer guten Führung, mit einem guten Austausch, mit einem kollegialen Zusammensein, mit einer gegenseitigen Weiterentwicklung und Wertschätzung und einer guten Kultur die restlichen Gründe für einen Jobwechsel abzuschaffen. Und dann kann es gelingen. Da sind wir uns ganz sicher. Und vielleicht macht ihr es so gut, dass die angestellten Zahnärzte am Ende sagen, eigentlich ist es auch ziemlich cool und ich kann hier mich auch einbringen, ein bisschen Unternehmer sein und ich verdiene ein faires Gehalt und vielleicht muss ich mich nicht selbstständig machen.
Genau. Das war ein wunderbarer Schlusssatz, Christian. Und wir sehen Praxen, in denen das gelingt. Insofern wünschen wir euch dabei natürlich auch viel Erfolg. Wenn ihr euch tiefer damit beschäftigen wollt mit dem Thema, dann ladet euch, wie gesagt, gerne unsere Gehaltsstudie runter. Den Link findet ihr in den Shownotes und beschäftigt euch ganz intensiv damit, wie wollt ihr angestellte Zahnärzte vergüten. Entwickelt euch ein System, insbesondere wenn ihr mehr angestellte Zahnärzte bei euch beschäftigt, dass das Ganze eben fair und transparent ist und es lohnt sich im Vorfeld damit auseinanderzusetzen. Da liegt der Teufel häufig im Detail. Hier gibt es ganz, ganz viel zu beachten und da möchten wir euch ermutigen, euch ein eigenes, sauberes Modell aufzubauen und ja, euch natürlich auch mit der Unternehmenskultur am Ende des Tages zu beschäftigen. Ja, wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Erzählt sie gerne weiter, wenn das der Fall ist. Ansonsten freuen wir uns wie immer natürlich auch über eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, das war's. Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ciao.
Tschüss.